willkommen zu einer neuen Ausgabe von Skobel Philosophie, Wissenschaft und Leben im Gespräch. Und wie ihr wisst, dreht sich in meinem Kanal ja vieles darum, unsere Gegenwart besser, und das bedeutet sowohl genauer wie auch gründlicher und kritisch zu verstehen. Ein Ziel dabei ist, klarer zu erkennen, was sich gestalten lässt von jedem Einzelnen von uns, aber auch zusammen in Gemeinschaften, Stichwort moralischer Fortschritt. Das ist der eine Aspekt. Es geht mir zugleich aber auch um etwas, das der Philosoph Thomas Metzinger Bewusstseinskultur nennt. Also nicht nur um kalte Analyse, sondern auch darum zu verstehen, wie wir mit unserem Bewusstsein, mit Körper, Geist, Psyche, mit Denken und Vorstellungen, Gefühlen und Wahrnehmung auf das reagieren, was ist. Und vor allem auch, wie wir selber agieren, indem wir nämlich bewusst Verantwortung übernehmen und Wirklichkeit, unsere Wirklichkeit gestalten. Für mich sind beide Aspekte von zentraler Bedeutung, also das Befassen mit Wissenschaft und Philosophie, die ihrerseits ja Fragen stellt, manchmal sogar beantwortet, die sich die Wissenschaft nicht oder nur selten stellen. Man könnte also auch sagen, all das ist Aufklärung im klassischen Sinn. Zum anderen geht es mir aber auch um eine Klärung des Bewusstseins, und das ist Aufklärung in einem zweiten, ganz anderen Sinn. Es geht dabei um das, was im Buddhismus als Aufwachen oder Erwachen bezeichnet wird. Buddha bedeutet ja Person, die erwacht ist. Und ein wesentlicher Prozess auf dem Weg zu einem solchen Erwachen, zu einer Erhellung, ist Meditation, mit der die Vorstellung von der Befreiung oder zumindest Linderung von Leiden verbunden ist. Nun gibt es sehr viele verschiedene Formen der Meditation, mit der sich seit einigen Jahrzehnten auch die Wissenschaften, Gott sei Dank, intensiver befassen. Und dabei hat die Meditations- und Bewusstseinsforschung große Fortschritte gemacht und zeigt, dass Meditation eben nicht nur eine nette kleine Übung und Vorstellung von einem jenseitigen Paradies ist. Im Gegenteil, es hat greifbare Auswirkungen. Und die bewusste Kultivierung unseres Bewusstseins zieht sehr reale Veränderungen nach sich in unserem Leben, unserer Psyche, aber auch in unseren Körpern und Gehirnen. Und in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Und all diese Themen sind Themen, mit denen ich mich immer wieder und mit großem Gewinn mit Ulrich Ott unterhalte, dem ich eine Reihe wichtiger Einsichten verdanke und dem ich sowohl durch seine Forschung wie durch seine zugewandte Art eine Reihe wichtiger Impulse und Einsichten nicht nur für die Meditation verdanke. Ulrich Ott ist Psychologe, forscht seit 1998 in Gießen am Bender Institute of Neuroimaging, Forschungsschwerpunkt Meditation, Yoga und Gehirn. Und in Kürze wird sein neuestes Buch erscheinen, Mentale Stärke statt Stress, die wissenschaftlich fundierte Meditation für ein resilientes und sinnerfülltes Leben. Und darüber will ich mich jetzt mit ihm unterhalten, vor allem auch, weil mir selber etliche Umwege und vielleicht ganze Jahre erspart worden wären, wenn ich diese theoretischen Grundlagen und vor allem auch manche der Übungen gekannt hätte, als ich vor über 40 Jahren begonnen habe zu meditieren. Hallo, Uli.
Hallo.
Schön, dass du dabei bist.
Ja, ich freue mich.
Und bevor wir gleich einsteigen in Details zur Meditationsforschung und Meditation, du hast dieses Buch ja zusammen mit Jörn-Marc Vogler geschrieben, Ex-Investmentbanker und Unternehmer, der sich dann nach einem Burnout auf den Weg zu einem sinnerfüllten Leben machte und sein Wissen und seine Erfahrungen nun anderen Menschen zugänglich machen will. Wie habt ihr euch kennengelernt und wie habt ihr zusammen an diesem Buch gearbeitet?
Ja, er hat sich bei mir gemeldet. Er hatte mein erstes Buch gelesen, Meditation für Skeptiker. Und das hat ihn so angesprochen, dass er gleich die anderen drei danach auch in einem Rutsch durchgelesen hat. Also Yoga für Skeptiker, gesund durch Atmen. Und Spiritualität für Skeptiker, das letzte von 2021. Ja, und er hat wollte gerne Meditation in die Welt bringen und hat nach einem Konzept gesucht und fand, wie ich das in den Büchern dargestellt habe, sehr gut. Und ich hatte gerade zu dem Zeitpunkt, als er sich bei mir gemeldet hat, auch eine neue Konzeption für Meditation und für ein Training im Kopf und tatsächlich auch nochmal eine Buchreihe geplant. Aber war hoffnungslos in Arbeit untergegangen. Und er hat dann aber, also für ihn habe ich dieses Konzept dann umgesetzt in so ein 6-Monats-Programm, was er auch über seine Firma Formainz verkauft. Und dann hat er irgendwann gesagt, wir bräuchten eigentlich auch das Buch dazu. Und das hatte ich ja schon lange in petto. Das heißt, es war im Grunde zum großen Teil schon geschrieben, aber halt nicht niedergeschrieben, sondern nur in meinem Kopf konzipiert. Und das Faszinierende an der Zusammenarbeit ist, dass das unheimlich gut funktioniert. Also er hat, das kam schon beim ersten Kontakt direkt zu so einem sympathischen, würde ich sagen, Verhältnis. Und ich war erst noch ein bisschen misstrauisch, auch wegen des genannten Hintergrunds, ob es da jetzt nur um Geld geht. Aber er hat mich überzeugt, dass er da wirklich ein sehr authentischer Mensch ist, der wirklich was bewegen will. Und er ist dann auch sehr bereit gewesen, gleich zum Beispiel zu mir zu kommen nach Gießen. Und das Erstaunliche ist, wir treffen uns da quasi morgens und abends ist alles erledigt. Also das ist wirklich phänomenal. Wir arbeiten sehr gut zusammen. Wir ergänzen uns halt sehr gut, weil er ist so ein Machertyp. Er ist auch das Gesicht und die Stimme sozusagen des Programms und ist auch in den sozialen Netzwerken aktiv. Ich bin eher zurückhaltend und mehr so an der konzeptuellen Arbeit interessiert, an der Forschung, und das ergänzt sich aber sehr, sehr gut. Und ich glaube, das tut auch den Lesern dann des Buchs gut, weil er sagt immer, ich muss es so erklären wie die Sendung mit der Maus. Es muss jeder verstehen. Und wenn ich dann zu kompliziert formuliere oder akademisch gestellst, ja, es mache ich kaum, aber manchmal passiert es halt doch, dann kriege ich meine Rückmeldung, passt das an, und so haben wir sehr schön interaktiv im Grunde das Buch zusammen geschrieben. Ich habe vor allem die ersten beiden Teile geschrieben, wo es um die wissenschaftlichen Grundlagen geht und das theoretische Rahmenkonzept. Und er hat dann den dritten praktischen Teil gemacht, wo wirklich die einzelnen Meditationen, die wir da empfehlen, 37 an der Zahl, in einer bestimmten Abfolge, wo er die dann eingesprochen hat und die man dann online auch mit seiner Anleitung sich anhören kann über eine Plattform im Internet.
Das Buch hier, das erscheint ja in Kürze. Und das ist das Besondere auch, dass es ja nicht nur ein Theoriebuch ist, sondern eben auch ein Übungsbuch. Durch die QR-Codes kann man sich da einlinken und über den einklinken und über den kommerziellen Aspekt, da will ich mit dir am Schluss nochmal sprechen. Aber ich finde, es ist ein wirklich super übersichtliches, sowohl was Theorie als auch die Praxis angeht, gestaltetes Buch, das wirklich gut zu verstehen ist, auch wenn man jetzt von Meditation überhaupt keine Ahnung hat und vielleicht sogar aus ganz anderen Gründen als denen ich mich zum Beispiel damit beschäftige, da einsteigt.
Skobel. Philosophie, Wissenschaft und Leben im Gespräch. Ulrich Ott ist Psychologe, Meditationsforscher und Yogalehrer. Er forscht seit 1998 in Gießen, zunächst am Institut für Psychobiologie und Verhaltensmedizin an der Justus-Liebig-Universität Gießen über die Psychophysiologie veränderter Bewusstseinszustände. Seit 2005 forscht er für das Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene in Freiburg am Bender Institute of Neuroimaging der Universität Gießen, wo er die Arbeitsgruppe Veränderte Bewusstseinszustände, Altered States of Consciousness, leitet. Neben zahlreichen vielbeachteten wissenschaftlichen Publikationen hat er mehrere grundlegende, zugleich aber auch für ein breites Publikum zugängliche Bücher verfasst, die auf seiner Forschung aufbauen. Darunter Meditation für Skeptiker, Yoga für Skeptiker, Gesund durch Atmen und Spiritualität für Skeptiker. Sein neuestes Buch, das er gemeinsam mit Jörn Marc Vogler schrieb, hat den Titel Mentale Stärke statt Stress. Die wissenschaftlich fundierte Meditation für ein resilientes und sinnerfülltes Leben. Ein Buch, das wissenschaftliche Fundierung von Meditation und praktische Anwendbarkeit gleichermaßen vereint.
Uli, bevor wir zum wissenschaftlichen Rahmen kommen, den ich selber total interessant finde, weil er wirklich was Neues bietet, würde ich dich kurz noch mal fragen, wir haben ja eben gesagt, das ist auch ein Übungsbuch. Was ist denn mit jemandem, der schon länger Meditation, sagen wir mal, wie Passana-Praxis zum Beispiel hat und jetzt einsteigen will? Weil ihr präsentiert ja ein Stufenmodell in dem Buch. Wie geht das? Geht das auch?
Ja, also wenn man schon problemlos 20 Minuten aufrecht und bequem sitzen kann, dann kann man da natürlich diesen ersten Schritt überspringen. Oder wenn man sehr gut sich entspannt oder konzentrieren kann, dann braucht man diese ersten Schritte, das kleine Einmaleins der Selbstregulation quasi nicht so ausführlich zu üben. Wobei das auch interessant sein kann, weil wir ja immer verschiedene zum Beispiel Anker für die Aufmerksamkeit anbieten, damit man je nach den eigenen Präferenzen entweder auf den Atem sich konzentriert oder eben auf ein Mantra, also auf einen Begriff. Ja, also es gibt, weil wir halt nicht Schulen gebunden sind und ich als Wissenschaftler ja sozusagen aus der vollen Bandbreite schöpfen kann, gibt es sehr viele verschiedene Techniken. bis hin zu non-dualen Techniken am Ende. Also das ist das ganze Spektrum. Und wenn man dann manche Sachen schon gelernt hat, dann kann man die auslassen oder mal gucken, wie wir sie anleiten und halt von den anderen profitieren. Also ich finde, man kann auch da vor allem vom Verständnis, warum eigentlich die Meditation in diese Stufen eingeteilt ist und was auch das Meditieren so schwierig macht, das ist ja auch für mich ein wichtiges Thema, quasi die Hindernisse zu verstehen und die Mechanismen, die psychologischen, auch die neurowissenschaftlichen, die denen zugrunde liegen, zu verstehen. Und dann, ich finde, mit einem guten Verständnis ist die Anwendung viel einfacher. Ja, das ist so mein Credo, was auch im Buch immer wieder kommt. Anwenden erst, nachdem ich es verstanden habe, was ich tue und warum. Also, dass die Zielsetzung klar ist.
Aber was ich gut finde, und das ist ja ein Punkt, auf den du schon seit vielen Jahren immer wieder hinweist, sind sozusagen die dunklen Aspekte. Also, was kann dir, wenn du eine bestimmte Übung machst, was kann dir da an negativen Erfahrungen möglicherweise passieren? Was kann da möglicherweise auf dich zukommen? Das finde ich, das macht dir super gut in dem Buch. Aber du zitierst an mehreren Stellen einen, wie du sagst, bahnbrechenden Artikel für dich von Leuken und Slakter. Wer sind die beiden und was hat sich da in der Forschung verändert? Denn eine ganze Menge von Dingen, die auftauchen in dem Buch, wusste man ja schon.
Ja, also Laukonen und Slakter haben für mich einen Artikel publiziert, der nochmal viele Puzzleteile in einer neuen Weise für mich angeordnet hat, sodass sich ein neues Gesamtbild ergeben hat. Vielleicht kann man so sagen. Es gibt natürlich alles, was sie da an Techniken beschreiben, gibt es schon lange, wird schon lange unterschieden zwischen fokussierter Aufmerksamkeit, also Meditation mit Objekt, versus offenes Gewahrsein, wo ich quasi den Fokus weit stelle und alles auftauchen kann auf der inneren Bühne, die non-dualen Techniken, also die einzelnen Gruppen kennt man. Aber was Sie vorgelegt haben in Ihrem Artikel From Many to One, Meditation and the Plasticity of the Predictive Mind, in diesem Artikel sagt er, es gibt diese drei Stufen, wo ich von jeweils verschiedenen Modi des Seins, des Bewusstseins, immer eine Stufe tiefer komme und am Ende lande ich in der Non-Dualität. Und es wird erklärt, was auf jeder Stufe das Bewusstsein kennzeichnet, wieso das so funktioniert, unser Bewusstsein, welche Technik ich anwende, um in einen anderen Modus zu kommen. Also um es zu illustrieren, ich bin am Anfang im narrativen Modus, ja, im narrativen Selbst, wo ich ständig mir Geschichten erzähle über mich selbst und viele mentale Zeitreisen, die Vergangenheit und Zukunft unternehme. Ja, und die erklären halt, warum das so ist, warum unser Mind ständig Vorhersagen trifft. Wieso das?
Oder mit der Vergangenheit beschäftigt
ist. Oder sich mit der Vergangenheit, weil daraus ziehen wir ja die Erfahrungen. Ja? Wir werten sozusagen die Vergangenheit aus, um gute Vorhersagen für die Zukunft zu machen. Und das ist für mich auch eine wirklich neue Erkenntnis gewesen oder eine neue Perspektive, was eigentlich der Sinn unseres Hirns ist. Also seine Daseinsberechtigung, die Leistung, die uns das Leben so viel leichter macht, meistens. Ja, dass wir diese vergangenen Erfahrungen dazu nutzen können, in den Situationen, in die wir reinkommen im Leben, ziemlich gute Vorhersagen zu treffen, welches Verhalten führt mit welcher Wahrscheinlichkeit zu diesem Ergebnis. Und so eben auswählen können, ja, ob das gut oder schlecht ist. Also das ist dieses narrative Selbst, wo das Predictive Mind sozusagen aufblüht und seine Funktionen voll zur Geltung kommen. Und für mich war der springende Punkt, warum das so wichtig war, zu verstehen, das zu unterbrechen, erfordert Training und ist eine Anstrengung. Und es heißt immer so in der Achtsamkeitsbewegung, ja, richte die Aufmerksamkeit auf die Gegenwart. Ja, aber das ist relativ platt. Ja, warum soll ich das machen? Und warum ist es so verdammt schwer? Und genau das ist der springende Punkt für mich gewesen, dass das verständlich wird. Ja, diesen Zeithorizont von der Weite, wo wir ständig hin und her springen, auf das kleine Gegenwartsfenster zu begrenzen und auf die Erfahrungen, die jetzt im Moment präsent sind, ohne sie zu bewerten, ohne sie vorherzusagen. Ja, also, und dieser Wechsel vom narrativen Selbst ins erfahrene Selbst über fokussierte Aufmerksamkeit, das war für mich schon wirklich eine neue Perspektive, die mir viel gebracht hat.
Dahinter steht ja ein Mechanismus, den sowohl der Philosoph Andy Clark ins Spiel gebracht hat, als auch, ich würde mal sagen, im weitesten Sinn die Evolutionsbiologie. Also es geht darum, dass ein Organismus wie unserer mit Körper, mit Wahrnehmung, mit einer gewissen Form von Bewusstsein, das wir ja auch bei Tieren finden, überlebt. So, und wie macht er das? Indem er optimiert, sich optimiert in neue Lebenslagen reinbringt, beziehungsweise optimiert auf neue Situationen reagiert. Und das mache ich so, dass ich ein Modell von der Welt baue und damit stelle ich Prognosen an über das, was möglicherweise passieren kann. Also wenn ich jetzt da um die Ecke gehe in der Höhle, da könnte es sein, dass da ein Säbelzahntiger auf mich wartet. Wie bereite ich mich darauf vor? Und das ist dieses Predictive Processing, also dieses vorausschauende oder vorhersagende Prozessieren von unseren Wahrnehmungen, das ständig damit beschäftigt ist, was könnte passieren und woher weiß ich das? Naja, indem ich das mit der Vergangenheit abgleiche, was ist mir denn passiert und was kann ich daraus an Erkenntnissen ableiten? Das erklärt, warum du sagst, wir sind ja ständig mit der Vergangenheit oder mit der Zukunft beschäftigt. Das ist im Grunde genommen ein bisschen wie die Art und Weise, mit der wir im Moment KI-Systeme trainieren. Weil das sind ja letztlich auch Prognosesysteme. Die sagen uns einfach, was ist am wahrscheinlichsten, genau, was jetzt gerade um die Ecke biegt.
Das ist auch, wenn man diese Forschung betreibt, das ist auch ein Beispiel im Buch, dann haben wir beim Lesen, ohne dass uns das bewusst ist, ständig eine Erwartung, was als nächstes Wort kommt. Ja, und das klingt gut, wenn es irgendwie stimmig ist. Ja, und diese wahrscheinlich, so arbeiten ja auch die KI, die Large Language Models. Und da gibt es auch schon schöne Studien, die ich auch zitiere, wo man zeigen kann, dass die ganz ähnlich funktionieren wie unsere Sprachmodule beim Lesen. Und wenn man dann irgend so ein Wort einflechtet, was völlig daneben liegt, gibt es so eine Wegreaktion. Hey, da wieder spricht etwas meiner Vorhersage. Und das ist der sogenannte Prediction Error. Und das ist eben die grundlegende Theorie, weil du sagst so evolutionär, ich will den Vorhersagefehler minimieren.
Ja.
Dann habe ich maximale Sicherheit und kann meine Umgebung und das, was mir passiert, kontrollieren.
Und da merkt man sofort, eines der Probleme ist, wenn ich glaube, ihn minimiert zu haben, dann habe ich mit meinem Modell der Welt natürlich immer recht, weil ich habe das optimierteste Modell überhaupt. Ich kann sagen, wo es lang geht und wo wir am besten auch gesellschaftlich lang gehen sollten. Das ist der Nachteil dieses Modells.
Ja, wobei in dem Modell gibt es halt nicht nur die Vorhersagefehler, sondern ich gewichte auch die Wahrscheinlichkeit, mit der meine Vorhersagen zutreffen. Und zwar automatisch, je nachdem, in welchem Kontext ich bin. Das Beispiel im Buch ist, wenn ich jetzt im Hellen durch meine Wohnung gehe, dann kann ich 100% so da durchlaufen, dass ich nirgends anstoße. Ja, wenn es jetzt dunkel ist und alle Rollläden sind zu, kein Mondschein und es ist echt nur so schemenhaft zu erkennen, dann weiche ich sofort, meine Vorhersagen sind nicht so gut. Ich gehe deutlich langsamer und eher tastend, weil ich schon weiß, ich kann es nicht so genau abschätzen, wo jetzt die Bettkante ist. Also gehe ich mal langsamer, damit, wenn was passiert, es nicht ganz so wehtut. Ja, also und das ist eigentlich auch die Kunst, kann man sagen, zu verstehen, was in der Meditation tue ich diese Starrheit, dieses Korsett von Vorstellungen, wie die Welt ist und auch wie ich selbst bin, lockern. Ich werde flexibler. Die Modelle werden, ich muss gar nicht so viel ständig Modelle kreieren, das kostet nämlich auch viel Energie und dann bewerte ich, ob das so eintritt, wie ich erwartet habe und wenn nicht, dann gebe ich mir die Schuld oder die Welt ist falsch. Ja, das war ja das, was du eben sagtest, ja, dass ich denke, ich habe immer recht. Das ist ein sehr starres Modell und da hat sich das quasi verabsolutiert und wird zur Wahrheit hochstilisiert, die es gar nicht ist. Es ist einfach nur ein Hilfsmittel, mit dem ich versuche, Wahrscheinlichkeiten abzuschätzen, was mir passieren wird. Und wenn ich das aber nicht erkenne als Modell, dabei kann mir die Meditation helfen. Ja, den Modellcharakter, die konstruktive Natur meiner Bilder von mir selbst und von der Welt zu erkennen als solche und manchmal auch ohne die Modelle auszukommen, die ich wie so ein Filter
drüber
mit der Wahrnehmung drüber stülpe.
Da gibt's ja jetzt zwei Möglichkeiten. Das eine, hast du gerade gesagt, ich adaptiere mein Modell, also ich verändere mein Modell mit der Welt. Das ist ja das, was wir im Grunde genommen machen, wenn wir uns bilden, wenn wir lernen, wenn wir mit anderen Menschen interagieren, wenn wir neue Erfahrungen machen. Und dann gibt's natürlich noch die andere Möglichkeit, die sagt, nee, das Modell ist richtig, ich muss die Wirklichkeit ändern. Also das ist das Modell zum Agieren, weshalb ich glaube, dass das sagt ihr, glaube ich, auch an einer Stelle im Buch, dass dieses Predictive Processing ganz eng verflochten ist mit diesen ganzen Problemen der Transformation, mit denen wir im Moment zu tun haben. Weil Transformation ist ja auch so ein Prozess, in dem ich ständig abwägen muss zwischen was ist machbar und soll auch verändert werden und was ist jetzt zu viel und da stimmt mein Modell der Wirklichkeit einfach noch nicht.
Ja, also alle gesellschaftlichen Entwicklungen, jetzt haben wir Klimakrise, wir haben die Brände und so weiter, aber für mich ist das beste Beispiel einfach die Corona-Pandemie gewesen. Wie viele Pläne, wie viele Konzepte, was als nächstes passiert, waren da, weil sie ausgegangen sind von den normalen Freiheitsräumen, die wir hier im Leben hatten. Und dann kam wirklich der Hammer mit der Quarantäne, Vorschriften, mit Masken und so weiter. Es ist so viel an sicher geglaubten Erwartungen durchkreuzt worden. Und das erzeugt natürlich eine Menge Wut. Ja, wenn dann auf einmal Sachen nicht erlaubt werden, dann, ich will aber, ja, dass immer die Diskrepanz zwischen meinen Erwartungen und dem, was wirklich passiert, wird bewertet und kann zu Frustration und Leiden führen. Weil ich nicht so flexibel bin, zu sagen, okay, jetzt ist Pandemie, ich kann nicht raus, jetzt versuche ich damit so gut wie möglich klarzukommen. Das wäre ja ein gesundes Verhalten, weil ich kann die Realität
nicht ändern.
Nicht unbedingt ändern. Die Pandemie ist jetzt da. Ja, das heißt, diese Weisheit zu erkennen, wo kann ich vielleicht auch die Welt verändern, in dem Sinn, dass es mehr zu dem meinen Wünschen passt, zu meinen Vorstellungen, und wo ist es besser, sich von geliebten Vorstellungen zu verabschieden. Ja. Also dieses Nicht-Anhaften, ja, das wäre jetzt in dem buddhistischen Term, der Begriff.
Wir kommen gleich auf dieses Modell und die einzelnen Stufen zu sprechen. Bevor wir das tun, solche Vorhersagefehler, die basieren ja eigentlich, oder überhaupt Vorhersage basiert ja immer auf einem Vergleich und ist damit letztlich eine dualistische Struktur. Also das ist das, was geschehen soll oder vielleicht wahrscheinlich geschehen wird, und hier bin ich und dazwischen gibt's eine Differenz. Am Ende redet ihr ja über nicht duale Erfahrungen. Das sind die großen Erweckungs- oder häufig fälschlich übersetzt Erleuchtungserfahrungen, von denen zum Beispiel in verschiedenen Formen von Buddhismus die Rede ist. Wenn ich diese Non-Dualität, also Nicht-Dualität, dieses nicht-unterscheidende Bewusstsein ernst nehme, dann löst sich doch im Grunde genommen dieses ganze Spiel von Vorhersage auf. Ich bin sozusagen ja am Ende gar nicht mehr in diesem Spiel drin.
Ja, das ist eine ganz basale Voraussetzung von diesen ganzen Vorhersagen, ist, dass ich da bin, also mein Selbst als Akteur, und da draußen ist die Welt, und die Interaktion zwischen Welt und mir finden statt durch Wahrnehmung oder durch Handlung. Ja, das sind diese einfachen Interaktionsmodelle. Aber die basieren immer, und das haben wir quasi von ab Geburt gelernt, es gibt sozusagen mich als Organismus, es gibt die Umgebung. Und das ist auch neurophysiologisch sozusagen herausgebildet, dass es unterschiedliche Repräsentationen im Gehirn sind, die auch auf der Wahrnehmungsebene sehr grundlegend, sehr basal unterschieden werden. Weil was in meinem Körper ist, der Körper ist immer irgendwie dabei. Ja, der geht nicht von selbst mal weg, sondern der ist immer mit Bewusstsein verbunden. Und da spüre ich auch nicht, wenn ich irgendwo auf die Wand haue, dann spüre ich höchstens meinen Arm, der wehtut, aber nicht die Wand. Weil das bin ich nicht. Das ist außen und hier bin ich. Und da gibt es noch ein paar andere, die da rumlaufen, die auch Menschen oder Organismen sind, von denen ich annehme, dass sie auch so eine Welt haben wie ich, so eine Innenwelt und so weiter. Ja, also das ist eine sehr fundamentale Art, wie wir die Welt einteilen in ich. Also ich, auch die Sprache, Subjekt, Prädikat, Objekt. Ich tue dies mit der Welt oder die Welt sehe ich so. Ja, also diese Interaktion, die bricht auf dieser Ebene zusammen. Wenn du sagst Non-Dualität, dann gibt's den Sehenden, das Gesehene und das Sehen fallen in eins. So heißt es im Yoga-Sutra. Ja, und dann ist diese Interaktion weg und alles geschieht. Ja, alles fließt, dann kommt man, ich glaube, das ist auch so das, was diesen Stromeintritt im Buddhismus so als Begriff beschreibt, dass ich nicht mehr ein Machender bin als Individuum in einer Umgebung, die etwas verändert oder etwas wahrnimmt, sondern es geschieht einfach etwas in einem Energie- oder Bewusstseinsfeld oder auch Materiefeld, wie auch immer. Aber es ist nicht mehr dieser Akteur da, der durch seine Erwartungen Widerstände erzeugt. Ja, so wie das der Krishnamurti auch sagte, mein Bewusstsein ist dasselbe wie bei Ihnen, nur ich habe keinen Widerstand. Ja, also ziemlich einfach runtergebrochen.
Wenn das so ist, Uli, und sich was ganz Grundsätzliches ändert, dann müsste es doch eigentlich auch eine von außen messbare Signatur für diesen Vorgang im Gehirn geben.
Ja, also diese Ich-Auflösungserfahrungen kann man heutzutage auch gut experimentell studieren. Dazu nimmt man normal keine Meditierenden, weil das schwierig ist, vor allem auf Zuruf in eine mystische Erfahrung hineinzukommen. Aber
manche können das.
Ja, das sind nur sehr wenige vereinzelt. Und was man aber tun kann und auch tut, das ist mit psychedelischen Substanzen zu arbeiten, zum Beispiel mit Psilocybin. Ja, so wie LSD oder Ayahuasca gibt es auch Studien, wo Menschen, die in der Magnetröhre liegen beispielsweise, dann per Infusion Psilocybin verabreicht bekommen. Und man kann sehen parallel dazu, was passiert. Die geben auch Ratings ab, ob ihr Ich noch da ist, wann sich das auflöst. Irgendwann wollen sie auch keine Ratings mehr abgeben, wenn sie dann so in dieser Erfahrung drin sind. Und dann sieht man tatsächlich, dass so diese typische Dynamik zwischen den einzelnen Netzwerken im Gehirn, diese, ich sage gerne so die Global Player, das sind so drei Netzwerke, die man kennen sollte, weil das auch sehr viel erklärt, was bei der Meditation passiert, also wie deren Wechselspiel funktioniert. Die werden auch im Buch vorgestellt. Und das Zentrale in dem Fall ist das Default-Mode-Netzwerk, was wie so ein Dirigent, wie so die Spinne im Netz das Ganze orchestriert, alles auf das Selbst bezieht, ja, also selbst nachdenken über einen selbst, aber auch das virtuelle Abschweifen, die Zukunft, die Vergangenheit, da ist hauptsächlich das Default-Mode-Netzwerk dafür verantwortlich und dessen Aktivität und Konnektivität, die bricht regelrecht zusammen.
Also das ist ja die Standard, Default ist ja die Standardeinstellung, also wenn unser Gehirn sozusagen oder wir nichts tun gerade, dann bumm, kommen wir in diesen Modus des Tagträumens, so wird das ja auch beschrieben, dann irgendwo schweifen die Gedanken rum. Und das Gegenteil davon ist der Positive Task Modus.
Genau, das die Aufmerksamkeitsnetzwerk. Das war für mich auch eine wirklich tolle Erkenntnis, muss ich sagen, das Default Mode Netzwerk in Bezug auf Meditation zu verstehen, weil warum ist es so verdammt schwierig, sich auf eine Sache zu konzentrieren und in der Gegenwart zu bleiben? Ja, dafür brauche ich dieses Task-Positiv-Netzwerk oder diese Aufmerksamkeitsnetzwerk. Manchmal sagt man auch die zentrale exekutive Kontrolle. Ja, die sagt, jetzt will ich mich auf das konzentrieren. Und der Gegenspieler davon ist das Default-Mode-Netzwerk, was mich irgendwie aus der Gegenwart in die Zukunft, in Assoziationen, in Tagträume, in Mind-Wandering, ja, so Gedanken abwandern führt. Und die zwei, die sind immer so im Clinch miteinander und die sind auch wie so eine Wippe. Ja, das eine ist hoch, das gelingt eine Weile, dann wird es schwächer, dann tauchen auf einmal interessante Gedanken über Urlaubsplanung auf, dann bin ich mal kurz auf der anderen Seite und schwupp, dann, ach Moment, ich wollte meditieren, ja, also dieser Preisprozess von fokussiert sein, abdriften, merken, dass man abdriftet und sich zurückholen, das kann man sehr schön auch heute mit Bildgebung zeigen und da sieht man, wie diese zwei Netzwerke so in so einer Antikorrelation miteinander sind und das dritte Netzwerk, was man noch kennen sollte, was sehr wichtig ist, ist das Salienznetzwerk, das ist tiefer angesiedelt im limbischen System, das gibt allen die Wertigkeit, was ist relevant, was ist wichtig. Entweder weil es attraktiv ist, Belohnungssystem, oder weil es bedrohlich ist, Angst, Amygdala, Furcht. Ja, also das sagt quasi, ja, also jetzt will ich zum Beispiel mich oder sollte ich mich konzentrieren auf irgendeinen Text, aber was anderes beschäftigt mich emotional viel mehr, dieser Streit heute Morgen beim Frühstück. Ja, und dann kennen das viele so die Erfahrung, man liest zwar so vordergründig und die Augen gleiten so über den Text, aber es kommt überhaupt nichts an, weil die emotionalen, das Emotionale oder im Hinterkopf ist mal ganz woanders. Und das kann man halt sehr schön heute auch mit Bildgebung zeigen, wie dieser Wechselprozess stattfindet und wie tatsächlich diese Antikorrelation, das ist so auch ein Buch von John Josipovic, wie die tatsächlich aufhört. Also, dass die Gegenspieler gar nicht mehr antikorreliert sind, sondern zum Teil sogar positiv zusammen hoch und runter fahren. Ja, also da, weil du sagst, es gibt eine Signatur, ja, es gibt verschiedene gute Hypothesen, die erklären, was da passiert. Zum Beispiel über diese Antikorrelation, diese Netzwerke. Zum Teil kann man es auch an der nicht-linearen Dynamik sehen. Es gibt so Beschreibungen der Hirndynamik, weil das ein sehr komplex, nicht-linear verschaltetes System ist, das Gehirn. Also Chaostheorie im Grunde kann man das beschreiben mit Attraktoren, wo sich die Hirndynamik aufhält. Ja, und das sieht man dann zum Beispiel vom Wachzustand zum Träumen wechselt das, vom Träumen zum Tiefschlaf. Ja, also wir haben so, sagen wir mal, so Hauptaufenthaltsräume oder Attraktorräume, wo sich unsere Hirndynamik aufhält. Und das wird bestimmt durch die Ordnungsparameter, die das System in so einem bestimmten Feld halten. Und durch diese psychedelischen Substanzen oder eben auch willkürlich durch Meditation kannst du die Randbedingungen, unter denen und normal sich das Bewusstsein konstituiert und konstruiert, die Welt und uns selbst, das kannst du modifizieren. Manchmal natürlich auch in psychischen Erkrankungen, kann das ja auch passieren, ja, in Wahnzuständen oder Psychosen. Deswegen sind da zum Teil auch Überschneidungen, ja, muss man sehr genau aufpassen, habe ich jetzt eine mystische Erfahrung oder gerade ich in eine psychotische oder Episode. Genau, ja, das ist gar nicht so trivial, das zu unterscheiden. Und es gibt auch Überschneidungen und Vermischungen tatsächlich.
Das entspricht ja dem, was in den buddhistischen Traditionen immer als Don't Push, Don't Pull bezeichnet wird. Also weder angezogen sein von etwas, Belohnungszentrum, noch abgestoßen sein, also Ekel oder Angst. Das sind ja die beiden Hauptfiguren. Und dazwischen bewegen wir uns sozusagen in einem plötzlich in einem Bereich, du hast gesagt Raum, in dem weder das eine noch das andere dominieren und subjektiv es sich so anfühlt, als ob beides auch gar nicht mehr existiert.
Genau. Genau. Und das passt auch wunderbar in die Theorie des Predictive Processing hinein, weil genau dazu mache ich ja die Vorhersagen, um das Angenehme zu maximieren und gleichzeitig das Unangenehme zu vermeiden. Ja, und in vielen Entscheidungen spielt ja beides rein. Ich habe viel Spaß, schnell zu fahren, aber ich will nicht in die Radarfalle. Ja, und deswegen muss ich das abwägen und austarieren.
Und wir haben ja subjektiv das Gefühl, dass die Instanz, die das auswählt, du hast eben gesagt, das Salienznetzwerk, ne, dass das eigentlich unser Ich ist, was sagt, okay, ich möchte jetzt schnell fahren, aber da ist die Radarfalle, also fahren ein bisschen langsamer und dadurch bringe ich die beiden, also Angst und Lustprinzip in einigermaßen ein ausgeglichenes Verhältnis, ja.
Genau, also das Ich würde das nicht einem Netzwerk zuweisen, das ist das Ich, sondern das gesamte innere Geschehen, ja, wo ich aber das Gefühl habe, ich bin der Agent sozusagen, ich bestimme nach darüber, wenn ich jetzt nicht in der Sucht leider vom Belohnungszentrum so stark zum Verlangen hingetrieben wird, dass meine Ich-Kontrolle zusammenbricht. Ja, du hast ja Thomas Metzinger erwähnt, der spricht von mentaler Autonomie. Ja, und wirklich die inneren Prozesse sich bewusst zu machen, das ist auch in der Meditation ein großes Ziel. Und nicht mehr, also das, was auf der inneren Bühne erscheint, dann beim Open Monitoring, der zweiten Stufe des Meditationsübens auf dem Weges, nicht mehr mir was herbeizuwünschen oder etwas, was auftaucht, weghaben zu wollen, sondern alles so wahrzunehmen, anzunehmen, wie es ist und auch zu erkennen, wie es entsteht und vergeht. So diese buddhistischen Grundprinzipien von Rising and Passing Away, ja, dieses Vergänglichkeitsprinzip im eigenen Geist empirisch quasi zu beobachten.
Dann lass uns kurz nochmal über das dem Buch ja zugrunde liegende Drei-Stufen-Modell der Meditation reden, das ja auch auf diesen theoretischen Rahmen letztlich zurückzuführen ist. Also Focused Attention, Selbstregulation, Aufmerksamkeit, dann dieses nicht bewertende Beobachten, Open Monitoring und die nicht duale Perspektive, über die wir gerade geredet haben. Erklär uns bitte nochmal dieses dreistufige Modell kurz.
Ja, kurz.
Ja, ja.
Ja, so gut wie möglich. Laukon und Slekta haben es im Artikel wunderschön beschrieben. Diese drei Stufen, Selbstregulation, Training, also Focused Attention, das ist die erste Stufe, da komme ich vom narrativen Selbst ins erfahrene Selbst. Ich tue sozusagen den Zeithorizont meiner Vorhersagen reduzieren und möglichst gar nicht mehr vorhersagen, sondern ich nehme nur den Atem wahr. Und dann ist es immer der Atemzug, der gerade passiert und nicht der nächste und nicht der letzte, sondern das, was gerade passiert. Das ist schon mal schwierig. Da muss ich meinen Geist sozusagen neu konditionieren, weil es eine Gewohnheit ist, nicht in der Gegenwart sich aufzuhalten, sondern die Zeit zu nutzen, für irgendwelche Pläne zu machen oder Vergangenes zu prozessieren. So, wenn mir das gelungen ist, diese erste Stufe, ich bin jetzt in der Gegenwart, dann ist das nächste ein Dekonditionierungsprozess. Das heißt, ich gehe in das Open Monitoring, wo alles, was kommt, kommen kann. Empfindungen aus dem Körper, Gefühle und Gedanken. Und ich untersuche quasi, wie die zusammenhängen, also das Muster. Ja, das kann sein, dass ich eine Empfindung im Bauch habe irgendwie, oder mein Herz fühlt sich schwer oder ein Knoten im Bauch. Also ich habe eine körperliche Empfindung und die ist meistens mit der Emotion oder dem Gefühl verbunden und irgendwelche Gedanken, die daraus entstehen, die das bewerten. Oder es ist ein Gedanke da, das ist auch für mich eine wichtige Beobachtung gewesen in Meditation. Oft, wenn ich durch ein Gefühl von Traurigkeit fühle, geht dem davor ein Gedanke voraus, der zum Beispiel mich oder irgendwas in der Welt bewertet als schlecht oder unbefriedigend. Und dann kommt diese Reaktion von emotionaler Reaktion von Traurigkeit und dann kommt dieser Klumpen im Magen oder die Enge im Herz oder die Schwere. Ja? Und dieses innere Geschehen zu verstehen, also der Gedanke ist sozusagen das oberflächliche im Bewusstsein, was mir meistens bewusst wird. Durch die Meditation und die Inwendung werden mir manchmal auch die körperlichen Empfindungen stärker bewusst. Aber dieses ganze Muster von Fühlen, von Denken und von Verhalten mir bewusst zu machen aus einer Metaperspektive, ohne einzugreifen. Und aus dieser übergeordneten Perspektive, Metabewusstheit, auch Muster zu erkennen, die immer wieder passieren. Ja, und dann sie zu ändern und neue Freiheitsgrade zu erlangen, anders zu reagieren. Also zwischen Reiz und Reaktion eine Pause einzuführen. Also da gibt es schon viel dazu, auch in der Meditationsforschungsliteratur. Aber in diesem Modell ist das ein ganz eigener Punkt, diese Dekonditionierung von Verhaltenstendenzen oder Prios, würde man jetzt in der Terminologie sagen. Ich habe quasi Glaubenssätze oder Überzeugungen und Erwartungen an die Welt, was passiert und wie ich darauf reagiere, weil das hat sich ja bewährt. Aber ich steige ja niemals in denselben Fluss. Ja? Und der Mensch, den ich morgens verlassen habe, als ich zur Arbeit bin, und der, den ich abends treffe, das ist ein anderer Mensch. Ja, ich denke zwar, ich wüsste, wen ich da treffe, aber es kann so viel passiert sein an Veränderungen und dann nicht zu denken, also mehr mit dem Bild vom anderen zu interagieren, als mit dem anderen selbst und den anderen wirklich als solcher wahrzunehmen. Ja, ich habe natürlich ein Funktionsmodell von der Kassiererin in der Supermarktkasse. Ja, da finde ich es immer am deutlichsten, wenn es auf einmal ändert, sich durch die Meditation, ich werde offen, ich sehe, da sitzt ein Mensch und der hat keinen schönen Job. Und ich schaue dem in die Augen und der hat die Verpflichtung, irgendwie hallo und freundlich zu sein. Und ich sehe, dass er das vielleicht gar nicht will. Und ist er gestresst, ist er locker? Also den wirklich als Menschen zu sehen, der in der Situation steckt und dann ein echter Austausch, der dann stattfindet. Dann auch an der Kasse, zum Beispiel in der Mensa. Ja, wo man merkt, ach, wenn man wirklich jemanden anschaut und nicht nur sein Geld abbuchen lässt und weg, dann passiert auf einmal was.
Ja, es macht einen Unterschied.
Das macht wirklich einen Unterschied. Und das sind so die kleinen Dinge, wo man merkt, bin ich jetzt gerade in meinem Tunnel? Also wie Thomas Menziger so wunderschön das Bild vom Ego-Tunnel hat. Ich sitze nicht in meiner platonischen Höhle, sondern ich habe die Höhle dabei und ich laufe mit ihr durch die Welt und merke es nicht. Ja, also das kann man da auch sehr schön mit integrieren in dieses Modell.
Also da spielt ja, bis ihr sozusagen zu dem Punkt, zu dem dritten Punkt mit dem non-dualen Bewusstsein oder der non-dualen Meditation kommt, spielt ja dieses Metabewusstsein oder die Metakognition, wobei es ja auch um die Wahrnehmung von Gefühlen geht, eine ganz zentrale Rolle. Und du ahnst, was ich mich die ganze Zeit gefragt habe. Und ich meine, ich kenne solche Prozesse ja selber auch von innen gleichsam. Wer oder was und wo ist eigentlich dieser Beobachter, der jetzt glaubt, sich auf so eine distanzierte Ebene zurückziehen zu können und sozusagen sein Modell in Aktion beobachtet? Weil darum geht's ja letztlich.
Ja, jetzt machst du wieder dieses kleine Männchen, was da irgendwo im Hirn sitzt.
Ja. Was es denn nicht gibt, ich weiß das.
Das funktioniert schon beim Ich nicht und beim Metabewusstsein noch weniger. Also bei der Metabewusstheit, da hebst du das Level von Bewusstheit, also da, wo die Dinge bisher automatisch prozessiert worden sind, die werden auf einmal für dich wahrnehmbar, erkennbar, sichtbar. Und da geht's auch, das ist auch, finde ich, auch wieder ein ganz wichtiger Punkt. In der ersten Stufe, bei der Selbstregulation, beim Training, da geht's wirklich um Üben, wiederholtes Üben. Und das verändert die Hirnstrukturen und optimiert die Netzwerke. In der zweiten Stufe geht's nicht mehr so sehr um Üben. Du musst natürlich das Werkzeug beherrschen, Open Monitoring, offenes Gewahrsein, aber es geht dann primär um Erkenntnis, um Einsicht. Und diese Einsicht, Üben ist linear mit der Zeit, je öfter, je länger, desto besser. Bei der Einsicht, das ist ein Moment, das ist ein Aha-Erlebnis. Das ist übrigens auch die Forschung, die den Laokoon damals dazu gebracht hat, so plötzliche Einsichtserfahrungen. Ja, das ist auch manchmal in Kursen ein bisschen unglücklich, wenn du die evaluierst, guckst, wie viel haben die Leute geübt und wie groß ist ihr Effekt. Und dann siehst du, welche haben bis zum Ende geübt, haben aber viel kleinere Effekte und die anderen haben nach 2-3 Wochen, haben die auf einmal einen Rieseneffekt und üben kaum noch. Ja, der Groschen ist gefallen und die Motivation, so fleißig zu üben, ist weggefallen, weil ich war das auch ein Problem, diese Disziplin und ich muss es schaffen, ich muss durchhalten, während die anderen sind immer noch in ihrem ich muss üben und es schaffen Film und haben noch nicht geändert. Ja, und deswegen haben sie bis zum Ende geübt. Und dann siehst du, die Übung kann, weil ist nicht unbedingt der Prädiktor, wenn es um Einsicht geht. Also diese Unterscheidung Stufe 1, Üben, Training, Veränderung, Neukonditionierung des Geistes, dass die Affen nicht so wild rumspringen, das ist das kleine 1x1 der Selbstregulation. Und Laukon sagt auch nur Focused Attention. Ich gehe noch 2 Schritte vor, erstmal sitzen lernen.
Ja, ja, klar, Körperhaltung.
Körperhaltung, Körperwahrnehmung, angenehm aufrecht sitzen können. Weil wenn ich das noch nicht beherrsche, wenn ich mein Labor noch nicht eingerichtet habe, kann ich nicht forschen mit Aufmerksamkeit. Und das Zweite, was ganz wichtig ist, ist Entspannung. Die Entspannung sollte man nicht unterschätzen. Das ist für viele ein starkes Motiv, Stressreduktion. Und je besser ich entspannt bin, desto weniger Perturbation, Störung quasi aus dem emotionalen Arousal aus meinem Körper kommen, desto leichter kann ich mich konzentrieren. Und ich brauche Körperwahrnehmung, Entspannung und Fokussierung der Aufmerksamkeit auf jeden Fall als Werkzeuge, wenn ich in die zweite Stufe gehe, weil da geht es im Grunde um Selbstreflexion und auch Selbsttherapie.
Das ja, hat mich verwundert. Das,
ja.
Das hat mich verwundert bei euch, weil ich weiß, du bist ja immer sehr vorsichtig mit der Therapie, weil erstens Nebenwirkungen, zweitens unerkannte Prozesse, die ablaufen, die aber vielleicht ein erfahrener Therapeut oder eine Therapeutin dann doch bemerken würde, wenn ich mit ihm oder ihr interagiere. Hier bin ich aber alleine, sozusagen ohne Monitoring. Ich mache Selbstmonitoring.
Ja.
Also das sind alles nicht ganz unproblematische Prozesse. Aber ihr redet in dem Buch ganz konsequent von Therapie. Und ich habe gedacht, okay, ich werde hier zum Therapeuten, zum Selbsttherapeuten ausgebildet.
Genau.
Ist das realistisch?
Ja, es ist das, was passiert. Nur, dass es oft nicht bewusst passiert und die Leute sich dann wundern. Wieso setze ich mich, ich wollte doch eigentlich nur meditieren und mich entspannen. Auf einmal sehe ich eine traumatische Erfahrung aus meiner Kindheit. Es passiert sowieso. Und es ist Teil der Meditation, dieses Selbstklärungsprozesses, dass alte Geschichten hochkommen. Das sagen auch über die meditierenden Befragung, das haben wir auch gemacht. Ich habe ja Risiken und Nebenwirkungen von Meditation aktiv beforscht. 60% sagen, es kommen unangenehme, schwierige Erfahrungen und Erinnerungen in Form von Bildern auch oft aus der Kindheit, aus von früher hoch in der Meditation.
Weil, wie du gesagt hast, die Membran sozusagen durchlässiger wird und damit, also was Freud das Unbewusste genannt hat, damit können solche unbewussten Prozesse eher ins Bewusstsein kommen.
Ja, ja, und das Open Monitoring, also das offene Gewahrsein, ich glaube, das ist auch die große Erkenntnis von Buddha gewesen. Ja, also vorher war er ja ein Yogi, ein voll ausgebildeter Yogi, der die tiefsten Versenkungszustände erreicht hat, und zwar in kürzester Zeit. Und hat aber gemerkt, ich bin ja zwar in Samadhi, in einem tiefen Versenkungszustand, aber wenn ich da rauskomme, bin ich derselbe alte Mensch mit denselben Fehlern. Und wenn ich die ändern will, dann brauche ich was anderes. Und das ist dieses offene Gewahrsein, wo es zu einer Dekonditionierung kommt. Und auf dieser inneren Bühne taucht automatisch das auf, was die stärkste emotionale Ladung hat. Das sind am Anfang vielleicht so kleine Flashbacks von, wie war's Frühstück, ja. Aber wenn du dem Geist nichts Neues zum Prozessieren gibst, ist es ein bisschen wie beim Fasten, wo dann so eine Autophagie einsetzt und so ein Selbstreinigungsprozess. Ich sehe das wirklich wie so ein geistiges Fasten an. Und die Psyche, die hat quasi so einen Automatismus von Selbstklärung. Ja, wo du sagst, und das ist im Trüben, ja, man schaut, das Trübe setzt sich und man sieht immer tiefer, klarer in die Tiefe hinein, in seine eigene Seele. Das heißt, es passiert sowieso, weil du fragst, kann man das Therapie nennen? Ja, es ist aus meiner Sicht Selbsttherapie, aber wenn ich das tue, dann soll ich auch wirklich die Konflikte anzugehen und aufzulösen, ist in der zweiten Stufe im Programm das letzte Modul. Ja, also jede Stufe hat immer 3 Module. Das ist die erste Stufe, die Selbstregulation, sitzen, Körper wahrnehmen, entspannen, fokussieren. Das ist mal die Basis. Da habe ich schon mal so eine kleine Werkzeugtasche bei mir, die ich auch später brauche. Wenn ich nämlich dann an die emotionalen Konflikte drankomme, wo ich eine Panikattacke kriege, dann muss ich mit den Werkzeugen in der Lage sein, die Erregungsspitze runterzufahren, damit ich im Toleranzfenster bleibe und auch damit arbeiten kann. Ja, also ich zoome rein vielleicht in der Erfahrung von damals, aber wenn ich merke, es ist zu viel, zoome ich auch wieder raus. Und dafür brauche ich die Metabewusstheit für den Prozess. Das heißt, in der Stufe 2 brauche ich erstmal das diagnostische Werkzeug, das offene Gewahrsein, wo ich auch die Bereiche erstmal Schritt für Schritt, es geht alles Schritt für Schritt. Erstmal gucke ich mir Empfindungen an. Dann gucke ich mir die Gefühle an, dann die Gedanken und label die auch. Das ist so eine typische Meditationstechnik, um sie mehr ins Bewusstsein zu holen. Und dann schaue ich mir das Gesamtbild an. Und bevor ich dann aber an die Muster gehe, wo ich merke, da ist was Neurotisches drin, das passiert mir immer wieder und ich fühle mich dann, ich bin da nicht ich. Das ist was Fremdes. Ja, das sind ja alles Instanzen, die wir während unserer Sozialisation von unseren Eltern oder der Umgebung in uns aufgenommen haben, damit es damit keinen Ärger gibt. Und diese kleinen Menschen und Zensoren und Kritiker, die sind ja heute noch in unserem Geist, weil die sozusagen die Aufgabe nehmen, schon vorherzusehen, was wird jetzt die Mama oder der Papa sagen, wenn ich das mache und uns sozusagen vorab bestrafen, damit es nicht in der Wirklichkeit passiert. Und die zu erkennen, zu identifizieren, was bin ich, was ist übernommen und was sind auch überholte Muster. Ich will ja als Mensch mich emanzipieren und frei machen von diesen sozialisierten, ansozialisierten Konditionierungen.
Wir haben ja geredet bislang über so ein dreistufiges Modell. Also mit diesen drei verschiedenen Phasen. Focused Attention, dann das offene Monitoring und schließlich die nicht-duale Meditation. Im Buch und ja auch bei Four Minds gibt es aber die Idee mit einem viergeteilten Modell. Also das nennt sich Emergency Mind, Beginner's Mind, Advanced Mind und Expert Mind. Und du musst mir mal erklären, wie diese beiden Modelle zusammenhängen.
Ja, du hast ja das Buch und da gibt es eine Abbildung dazu.
Ich weiß.
Weil jede dieser Stufen ist immer von dem Emergency Mind, also Notfall Mind, ich bin nur im Stress und kurz vorm Burnout, auf den Beginner Mind. Und da komme ich erstmal aus der Misere raus. Und das ist genau die erste Stufe, wo ich die erste Art von Selbstkontrolle wieder erlange. Das heißt, Autonomie in Bezug auf Entspannung wieder bei mir bin, beim Körper bin und meine Aufmerksamkeit regulieren kann. Und dann geht es eben weiter, jeweils die Stufen, damit nicht aufzuhören, sondern anzufangen, wirklich ein Experte für mich selbst zu werden und mich selbst auch zu reflektieren. Das ist dann Advanced Mind und Expert Mind ist wirklich die gesamte Klaviatur der Bewusstseinsmodi zu beherrschen. Dazu gehört also jede dieser Stufen, dieser drei groben Stufen, hat ja drei Module. Ja, und das ist auch bei der dritten Stufe ist es nicht gleich, ich springe jetzt in die non-duale Erfahrung rein. Das ist wirklich das letzte, allerletzte Schritt. Erstmal geht es darum, positive Gefühle zu kultivieren, wie Dankbarkeit, Liebe, Zufriedenheit. Jetzt nicht als Werkzeuge für die Therapie, das war vorher in der zweiten Stufe, sondern als Wert an sich. Ja, und auch diese ganze Frage, also da geht es ja um Selbstrealisation, das habe ich als Begriff gewählt, weil das aus dem Englischen so schön, Self-Realization ist ja beides, Selbsterkenntnis und Selbstverwirklichung in einem Wort. Ja. Und das, darum geht es auch. Erstmal erkennen, wer bin ich? Und zweitens, was will ich wirklich? Ja, also was sind nicht irgendwelche Ziele, die mir meine Eltern irgendwann auf den Weg gegeben haben, wo ich sie gerne glücklich machen will und deswegen laufe ich jetzt weiter in der vorgegebenen Laufbahn oder im Hamsterrad, nee, wo ich wirklich sage, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg. Ich werde zum Regisseur, zur Regisseurin meines Lebens. Ich bin nicht eine Rolle in einem Spiel von jemand anderem, wie so eine Marionette, sondern ich entscheide, was ich mit diesem Leben anfange. Ist auch eine radikale Form der Selbstverantwortung.
Also es kommt sehr darauf an, wer dieses Ich eigentlich jetzt ist oder was dieses Ich eigentlich ist, das die Regie übernimmt. Also wie zugewandt, wie offen ist es und so weiter. Und da würdest du sagen, genau das habe ich in diesem gesamten Prozess, den ich vielleicht hinter mir habe, in gewisser Weise aber immer noch vor mir habe, das habe ich gelernt und das hat sich dadurch verändert.
Genau. Also das Programm heißt nicht, also es gibt ja das Programm im Buch und es gibt das Programm als sechsmonatiges Training mit Begleitung und so weiter und das hat den Namen New Self. Ja, also das ist programmatisch tatsächlich, ein neues Selbst zu bauen aus sich selbst heraus. Das ist ja im Grunde, du baust das Schiff um, mit dem du übers Meer fährst, während du fährst, weil du, das Leben hört ja nicht auf. Du hast ja keine Auszeit 6 Monate und kommst dann wie neugeboren wieder. Und das ist auch ein Problem, weil es natürlich auf diesem Weg über diese 9 Module, über die 3 Stufen viele Schwankungen gibt. Das sehen wir auch, weil wir ja also wöchentlich die Leute quasi eine Eigendiagnose machen lassen, wenn du so willst, so einen ausführlichen Fragebogen mit 72 Items, wo so zu allen Bereichen, wie angespannt bin ich, wie konzentrationsfähig bin ich, welche psychischen Konflikte gibt es, wie stark habe ich Selbstrealisation verwirklicht. Das wird ja immer gemonitort. Und da siehst du natürlich an bestimmten Phasen auf diesem Weg, vor allem im 6. Modul, also am Ende von Stufe 2, wo die Konflikte wirklich bearbeitet werden, da wird es auch nochmal stressig. Ja, das ist das Tal der Tränen, sagen wir oft, ja, weil du da den Keller aufräumst und die Leichen rausholst und wirklich Dinge anschaust im Unbewussten, die tief vergraben sind, lange waren und dein Verhalten bestimmt haben. Und damit das nicht mehr der Fall ist, schau sie dir an und geh hindurch. Ja, und da haben wir natürlich dann auch Unterstützung von kompetenter Seite innerhalb der Community, der Übenden, aber auch von Psychologin und auch ich bin dann sozusagen immer noch auch als Notfallanker da, wenn es Probleme gibt, weil genau das bieten wir ja in Freiburg auch an, eine Beratung, wenn man in spirituelle Krisen oder meditationsinduzierte Krisen gerät. Und mit ein Grund, das zu machen, ist einfach die Erfahrung, viele Leute stolpern in die Meditation, werden mit diesen Materialien konfrontiert, sind nicht vorbereitet. Denen fehlt Stufe 1, um die Therapie zu machen. Und wenn ich in die Stufe 3 reingehe und sage, ich gehe mal gleich in 10 Tage Vipassana-Retreat machen, ja, das ohne Vorbereitung, ohne 1, ohne 2, da bricht die Büchse der Pandora geht auf. Und dann wundern sie sich, wenn sie vor den Scherben liegen. Das heißt, diese, was du sagst, das ist tatsächlich, dass ich oder dieses neue Selbst zu bauen, ein authentisches, wahrhaftiges, sinnerfülltes Leben, sich neu zu schaffen. Je nachdem, woher ich komme, kann das viel Arbeit sein. Deswegen 6 Monate ist so eine ungefähre Schätzung, wie lange es dauert. Die Leute fangen auf unterschiedlichem Niveau an und sind unterschiedlich schnell. Ja, und aber das ist so etwa das, was wir veranschlagen im Durchschnitt, was man braucht, um diese ganzen verschiedenen Schritte zu gehen.
Finde ich eher sogar noch wenig, also wenn ich jetzt von meiner eigenen Erfahrung aus.
Ja, ja.
Aber ich würde mich natürlich wesentlich sicherer fühlen, wenn ich weiß, da ist es ein Monitoring, also da ist ein Uli, mit dem ich zum Beispiel über Probleme sprechen kann. Wenn ich dem Buch folge, bin ich natürlich erstmal alleine.
Genau, das ist Selbststudium und deswegen kostet das Buch ja auch nur 24 Euro. Ja, weil da der ganze Service nicht dabei ist. Es gibt auch nur da eine Community, wo man sich austauschen kann, aber eben nicht moderiert. Da gibt es auch eine Gegenüberstellung am Ende, wo man sieht, das bietet das Buch. Das ist auch ein Kennenlernen. Im Grunde so eine Light-Version, wo ich, wenn ich sehr selbstverantwortlich bin, selbstbestimmt bin und sage, das reicht mir, ich brauche nur die Landkarte und ich gehe den Weg selbst. Ich brauche keinen Führer. Ja, oder kein Begleiter, sagen wir mal, ja, kein Bergführer, dann kann ich mit dem Buch arbeiten. Da sind viele vielleicht, die auch schon Stufe 1 haben, die längst hinter sich, wollen ein bisschen ausprobieren, Stufe 2 und vielleicht nur Stufe 3 oder, ja, also man kann damit arbeiten.
Wie gehst du selber damit um? Weil ich weiß, du bist ein extrem vorsichtiger Mensch, was die Kommerzialisierung von solchen Einsichten, von Forschung und so weiter angeht. Und insbesondere, wenn es um solche super heiklen, sehr hochpersönlichen, schwierigen Probleme geht, wie das neue Selbst. Und in eurem Buch gibt's also, schreibt ihr 37 Meditationsübungen, in dem vollen Kurs bei Four Minds gibt's 170.
Ja.
Wie siehst du das selber? Wo verläuft da für dich die Grenze zwischen einem wirksamen Ansatz, spiritueller Erfahrung und was irgendwann zum Abo-Modell wird?
Ja, also Abo-Modell, du hast halt einen festen Zeitraum, wo du viel Geld bezahlen musst. Das Kommerzielle ist nicht so mein Feld, da behalte ich mich fein raus, weil ich ja quasi als wissenschaftlicher Beirat nur tätig bin und das heißt, ich entscheide nicht über Preis, ich bin nicht an der Firma beteiligt und das ist mir auch wichtig, dass ich da so eine unabhängige Position dafür beibehalte. Wir versuchen, weil wir die Gefahren kennen und die Risiken kennen, die Leute im Grunde im Vorfeld zu immunisieren. Ja, das heißt, es gibt Vorträge, es gibt ja diese Zoom-Calls jede Woche 2-mal mit den Leuten, die im Programm sind, da bin ich auch manchmal da und alles wird aufgenommen und aufgezeichnet. Das heißt, man kann sich die kompletten Videos anschauen mit meinen Vorträgen zu Risiken und Nebenwirkungen, zu Hindernissen. Das haben wir im Buch auch aufgenommen. Zu jeder der Stufen gibt es eine Liste, was sind die Phänomene, die da auftreten, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. was kann ich, was sind die psychologischen, die neurowissenschaftlichen Mechanismen, was kann ich dagegen tun?
Finde ich sehr gut übrigens. Es ist sehr, sehr hilfreich, glaube ich, vor allen Dingen, wenn man das erste Mal mit sowas konfrontiert ist.
Ja, weil dann bin ich vorbereitet. Ja, das ist der Predictive Processing. Das heißt natürlich nicht, dass ich darauf warten muss, dass jetzt diese Probleme auftreten. Aber wenn sie auftreten, sage ich, ah ja, klar, das war ja zu erwarten und das sind die Gründe. Ja, sensorische Deprivation, das heißt Reizausschluss. Ja, ich bin in der Stille, ich sehe nichts, ich habe die Augen zu, ich bewege mich nicht. Dann kann es sein, dass sich mein Körperschema verändert. Ja, und wenn ich mich bewege, dann ist es wieder da. Also das sind alles einfach neurophysiologische Prozesse oder Gesetzmäßigkeiten, da brauche ich keine Angst zu haben, dass mein Körper weg ist. Ja, und oder diese Lichterscheinungen, oder da gibt es viele Erklärungen, dass sich da die Feuerschwellen auf neurophysiologischer Ebene ändern und ich deswegen vielleicht Bilder sehe, Kino, ja, jeder, der in so einem Retreat war, mit vielen Stunden Meditation am Tag, der weiß es, ich mache die Augen zu und sitze im Kino. Ja, da kommen die ganzen Szenen, Archetypen, zum Teil Teufelsfratzen, Mandornen, alles Mögliche kann da aufsteigen aus dem tiefen Unbewussten. Und wenn ich darauf vorbereitet bin und vorher die Werkzeuge wirklich erlernt habe, wir haben ja jede Stufe schließt ab mit so einem, bin ich bereit, weiterzugehen? Ja, so ein Selbstreflexionsprozess, aber du hast recht, es ist am Ende Selbstverantwortung. Ja, wir sagen, wir gehen nicht den Weg für euch. Wir zeigen euch den Weg und den Kompass. Und wenn es Probleme gibt, gibt es immer die Möglichkeit, sich an uns zu wenden und Fragen zu stellen.
Was ich einen sehr realistischen Hinweis finde, denn am Ende, ich meine, das sagen sämtliche Weisheits- und spirituellen Traditionen, bist du selber für deinen Weg verantwortlich. Und niemand anders kann für dich diesen Weg gehen. Was sind eigentlich für dich aus der wissenschaftlichen Perspektive die ungelöstesten Probleme? Also das, was dich wissenschaftlich immer noch umtreibt, von dem du sagst, das haben wir, so viel wir verstanden haben, das haben wir irgendwie überhaupt leider noch nicht verstanden.
Ja, also wo es noch ein echtes Defizit gibt, aus meiner Sicht für die theoretische Durchdringung, das sind die außergewöhnlichen Erfahrungen, die auch auftreten, also die paranormalen Erfahrungen, die auftreten, von denen auch die Meditierenden berichten, so Sachen wie Telepathie, Präkognition, aber nicht im Sinne von Prediction, sondern von, ich habe eine Gewissheit auf einmal, eine intuitive Gewissheit, dass irgendwas eintreten wird. Ja, das kennen viele Leute. Wir machen da ja auch Studien in Freiburg bei dem Institut, wo ich angestellt bin, beim Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene. Alltägliche Wunder ist die letzte Studie. Ja, wie häufig passiert sowas? Und das passiert relativ häufig. Und es passiert eben häufiger bei Leuten, die meditieren. Ja, und dahinter zu kommen, was ist eigentlich der Grund dafür, dass wir manchmal so Eingebungen haben, so Intuitionen oder dass zum Beispiel in vielen Traditionen sagen die Leute, nachts im Traum ist mir der Lehrer erschienen, hat mir irgendwas gesagt, unterwiesen. Und die Lehrer sagen, ja, das mache ich manchmal. Und für die ist das selbstverständlich. Und wir finden ja in allen Traditionen, auch im Yoga, gibt es ja im Yoga-Sutra ein Kapitel, was sich nur mit diesen Phänomenen befasst. Und das ist schon eine ziemliche Herausforderung, weil das natürlich unserem gängigen Weltbild widerspricht. Ja, vor allem auch die Sachen mit im Yoga-Sutra ist die Rede von körperlosen Wesen. Geister, ja, Geister gibt es in jeder Kultur, überall ist von Geistern die reden, ja. Aber das wirklich zu verstehen, ja, dass der Geist ist ohne Gehirn, ja, das unterforscht auch ein Kollege von mir, der Michael Nahm, der untersucht diese luzide, terminale Geistesklarheit. Ich weiß nicht, ob du den Begriff kennst. Nee, Jahren.
Luzides Träumen.
Luzide Träume kennst du, aber terminale Geistesklarheit. Hast du noch nie gehört? Es ist hochspannend, dass Leute nach 10 Jahren Demenz, wo das Gehirn wirklich kaputt ist, in den letzten 10 Minuten, bevor sie sterben, völlig klar sind, jeden erkennen, die Leute zu sich rufen, sich verabschieden, ja. Also es ist ein sehr, sehr spannendes Thema, wo anscheinend in bestimmten Extremsituationen, Nahtoderfahrungen, Kapazitäten auf einmal erscheinen, wo wir sagen, das weist doch darauf hin, dass das Gehirn in seiner Struktur, das ändert sich ja nicht, doch noch viel mehr Möglichkeiten hat, Bewusstsein zuzulassen, wenn es daran hängt. Und ich habe selbst auch im Rahmen meiner Yoga-Ausbildung mehrere Erfahrungen gemacht, wo ich sage, das kann ich mit meinem normalen naturwissenschaftlichen Verständnis nicht erklären. Ja, also dass da wirklich ich physisch spüre, dass jemand zum Beispiel an meiner Wirbelsäule etwas manipuliert und sagt, was ist das jetzt? Und spreche meinen Lehrern darauf an, ja, ich habe gedacht, ich frage mal jemanden, ob er dir nicht hilft. Ich sage, nee, will ich nicht. Und dann war es rum. Ja? Aber sie hat mir das bestätigt, dass da wirklich was war. Und von daher gibt es da noch Bereiche, die unerforscht sind, die für mich auch nicht verständlich sind. Es gibt manchmal so quantenphysikalische oder theoretische Modelle, die so erste Ansätze vielleicht bieten, aber mich hat das bis jetzt noch nicht überzeugt. Ja, also da gibt es noch Dinge zu erklären und gerade diese Sachen, die so widersprechen dem Standard konventionellen materiellen
Weltbild. Ja, sowas wie Geist ohne Gehirn ist ja für uns eigentlich nicht vorstellbar. Ja,
als Neurowissenschaftler kann ich sagen, nee, Leute, geht wüsste nicht. Ich nicht, wie es zustande kommen kann, aber als Yoga-Lehrer oder Praktizierer, der ich ja auch bin, sage ich, ich habe schon die Präsenz von Menschen, denen ich sehr verbunden bin, emotional gespürt über Tausende von Kilometern. Und heutzutage mit WhatsApp, wenn du dann was schickst und in derselben Sekunde kommt von der Person genau zu dem Thema dieselbe Antwort. Also das ist schon überzufällig. Es gibt natürlich auch Zufälle. Klar, wenn ich jeden ganzen Tag an jemanden denke und dann ruft er dran an, wenn ich an ihn denke, dann hat er ja gar keine Chance, wann anders anzurufen, weil ich den ganzen Tag drüber nachgedacht habe. Aber es gibt halt auch so manche Menschen, die sieht man vielleicht alle 2 Jahre mal und kurz bevor der Anruf erfolgt, weiß man, ja, und es gibt auch, das ist eine bestimmte Person, mit denen ich irgendwie so eine unterschwellige, tiefe Verbindung habe, wo ich weiß, oh, jetzt denkt er gerade an mich oder sie, und ich kenne viele, denen es genauso geht.
Ich kenne das, ich kenne das selber auch, und jetzt werden wahrscheinlich einige Leute werden sagen, oh, das ist mir jetzt zu esoterisch, aber ich würde sogar so weit gehen und sagen, es gibt interessanterweise gewisse Orte, an denen das häufiger passiert als andere Orte. Das kann daran liegen, dass man an diesen Orten selber in einer anderen, wie soll man sagen, in einem anderen Bewusstseinszustand oder einer anderen Gemütslage ist oder wie auch immer man das nennt, aber also auch das gibt es, was ich
seltsam finde. Auch gar nicht esoterisch, sondern das ist eigentlich genau das Kennzeichen der Wissenschaft, dass sie sich provozieren lässt von Phänomenen, die bis jetzt dem Weltbild widersprechen und nicht sagt, das kann nicht sein, weil ich es nicht verstehe, ja, sondern das passiert nicht im Widerspruch zu dem, was die Naturgesetze sagen, sondern wir kennen die Naturgesetze noch nicht, die das auch erklären können irgendwann mal. Und deswegen finde ich es wichtig, das nicht auszublenden, weil das ist wirklich so empirisch, so oft berichtet worden. Und es gibt ja auch Zusammenhänge, dass wenn man was Bestimmtes tut, zum Beispiel durch Meditation veränderte Bewusstseinszustände hervorruft und mystische Erfahrungen macht, wo diese Grenze zwischen Selbst und Welt durchlässiger wird, dass da anscheinend diese Phänomene vermehrt auftreten. Es können auch Einbildungen sein, es kann auch wahnhaft sein. Man muss es wirklich differenzieren, ja. Und das ist schon sehr anspruchsvoll, in diesem Bereich sich zu bewegen.
Letzter Gedanke noch. Also möglicherweise finden das einige Leute merkwürdig, dass ihr in dem Buch die herkömmlichen, ich sag mal klassischen Wege, die es gibt, also Vipassana, Zen, Dzogchen, Mahamudra, also was es in verschiedenen Formen zum Beispiel von Buddhismus gibt, dass ihr das in ein neues, also wenn man aus diesen Traditionen kommt, neues Schema einteilt, das Positive ist, dass es dir ja oder euch in dem Buch gelingt, ausgehend von wissenschaftlichen Erkenntnissen, die unterschiedlichen Pfade und Wege der Meditation, die es gibt, tatsächlich diesen drei verschiedenen Modellen zuzuordnen, sozusagen ohne den ganzen ideologischen und dogmatischen Schnickschnack, der drumherum immer existiert. Mhm.
Ja, das sind Methoden. Das sind alles Mosaiksteine. Und ich finde es schlecht, wenn man sich auf bestimmte Teile wie im Baukasten beschränkt, sondern ich nehme alles, was im Baukasten ist und schaue, kann ich daraus ein Gesamtbild machen, was stimmig ist. Ja, und das ist ja auch jetzt ein Vorschlag. Ja, und es funktioniert vielleicht nicht bei jedem so linear. Es ist auch nicht so, dass ich sozusagen wie so eine Treppenstufe hochgehe. Manchmal geht man auch wieder zurück. Also sind manchmal auch so zirkuläre Prozesse, wo ich sage, jetzt ist mein Leben gerade so chaotisch und ich habe jetzt keine Zeit, noch meinen Keller aufzuräumen. Ich brauche jetzt Entspannung und Fokus. Ja, und dann ist es auch okay. Ja, also das ist sehr flexibel anwendbar und es geht eigentlich uns mehr so eine Art darum, mehr so eine Art Werkzeugkasten, so eine Toolbox zu bekommen, die auf verschiedene Antworten, verschiedene Probleme im Leben Antworten liefert. Ja, dass ich schon weiß, wie ich mich selbst regulieren kann, wo ich merke, oh, jetzt mache ich gerade was, was nicht stimmig ist, gehe in die Selbstreflexion, versuche das Muster zu erkennen und aber auch einen gehörigen Teil meines Lebens darauf verwende, nicht nur Dinge zu erledigen und Pflichten, sondern auch wirklich zu gucken, was will ich eigentlich in diesem Leben noch erreichen? Was, wenn ich zurückschaue am Ende meines Lebens, nicht erst am Ende des Lebens zu reflektieren, was hätte ich gern anders gemacht, sondern jetzt überlegen, was mache ich mit der Zeit, die mir noch bleibt? Wie will ich mein Leben gestalten?
Also ein grandioser theoretischer Rahmen, nicht nur in deinem neuen Buch, sondern ja, sehr, sehr handfeste, pragmatische Tipps, wie man mit dieser Toolbox, die jeder von uns letztlich in sich trägt, tatsächlich umgeht. Und ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch.
Ich danke dir auch.
Wünsche dir
Spaß gemacht.
Danke. Wünsche dir nicht nur viel Glück sozusagen von Mensch zu Mensch, sondern auch was die Forschung angeht, weil ich bin immer wieder neugierig, was du Neues entwickelst, und das machst du in regelmäßigen Abständen.
Na gut, jetzt ich sage bei jedem Buch zwar dasselbe, aber das war jetzt das Letzte. Eins kommt noch raus, ein Wegweiser Meditation, aber erst nächstes Jahr wahrscheinlich, wo wir auch noch mal ein bisschen ordnen, also meine Kollegin aus Freiburg zusammen und ich, aber ich bin jetzt auch schon 60 und irgendwann ist gut, finde ich.
Ich bin noch älter als du.
Ja gut, aber ich habe da nicht den Anspruch, noch bis zum letzten Atemzug irgendwie Forschung zu machen und mich dann zurückziehen. Ja.
Also genießen zur Ruhe wir das setzen. Leben. Und zwar mental stark und ohne Stress.
Ja.
Uli, danke nochmal.
Ja, hat Spaß gemacht.
Skobel von und mit Gerd Skobel. Produziert von der Pro Bono Fernsehproduktion GmbH. Postproduktion René Fischel. Musik Pascal Hadré. Sprecherin Kim Plettemeier. Finanziert wird dieser Kanal von 3 gemeinnützigen Organisationen: der Udo-Keller-Stiftung Forum Humanum und der Okeanos-Stiftung für das Meer, sowie vom AVE-Institut für Achtsamkeit, Verbundenheit, Engagement.